Alexander Brabetz, Generaldirektor des ORF, des österreichischen Rundfunks.
Wir scheinen ja ein Abonnement zu haben, entweder wenn in Wien tatsächlich die politische Stimmung kocht oder dann auf Medienkongressen wie hier. Sie sind jetzt hier zu einem für mich unspektakulären Thema geladen worden, denn die Fragestellung hieß hier lineares Radio im Gegensatz zu Podcast. Ich sehe da gar keinen Gegensatz, weil im Prinzip ist Podcast nichts anderes als der Ersatz für das, was wir früher alle gemacht haben, nämlich Kassetten aufgenommen.
Nicht ganz. Natürlich muss man erstens sagen, gutes, klassisches, sage ich lieber als lineares Radio, hat absolut eine Zukunft, hat eine ganz starke Stellung, die durch die digitalen Möglichkeiten in Richtung Audio ja noch erweitert wird, dass ein Radio gestreamt werden kann, dass es on-demand abrufbar ist, ohne dass man eine Kassette bemühen muss. Das ist klar und das heißt, die Zukunft von Audio ist größer, als das klassische Radio war. Und das Dritte, was dazu kommt, das ist sozusagen Podcast. Podcast würde ich aber nicht nur sehen, dass das so quasi eine On-Demand-Abrufbarkeit von guten Radiosendungen ist, sondern dass das zum Teil auch eine andere Erzählform hat, also eine Erweiterung des Genres Audio in einem Bereich, der nicht der klassische Abruf, aber auch nicht das klassische lineare Radio ist, sondern eine neue Erzählform sowohl von Information als auch Kultur oder Unterhaltung.
Das sehe ich so ähnlich. Das serielle Erzählen ist im Radio eher nicht so üblich. Es gibt es aber auch Feature, die über mehrere Teile gehen, dann aber thematisch getrennt und nicht als lineare Fortsetzung. Aber dennoch, finden Sie, dass der Podcast-Boom gerechtfertigt ist, weil die meisten Podcasts, die ich zumindest kenne, alle aufsetzen auf Radioerzählweise, ob es das Feature ist, das Hörspiel, das Hörbuch, das Gespräch, gern auch mal als Laber-Podcast bezeichnet, aber so richtig das Originäre, dass man sagt, ja, Podcast hat diesen Ruhm verdient. Ohne Radio wäre es alles nicht denkbar, oder?
Nein, das wäre ohne das nicht denkbar, aber wenn wir jetzt sozusagen die Parallele ziehen zur Video- oder Bewegtbildwelt, dort hat man auch gesagt, wir klassischen Fernsehsender, alles was Fernsehserie ist, das ist alles, was wir können und tun und immer in irgendeiner Form mit uns zu tun haben wird. Und dann haben uns jetzt die Netflix und Co. gezeigt, dass sie natürlich in dem Genre bleiben, aber doch eine deutlich zugespitztere, aufwendiger gemachte Erzählform und ein anderes Publikumsverhalten kreiert haben. So, und das muss jetzt im Radio nicht ganz genauso kommen. Und da ist es sicher auch nach den Märkten verschieden. Heute war die Diskussion sehr stark vom schwedischen Beispiel auch dominiert, als Spotify Country sozusagen hier wieder andere Voraussetzungen hat als bei uns, wo in Österreich jetzt das Podcast ein upcoming Element ist, aber immer noch im Vergleich zur klassischen Radionutzung marginal, aber auch im Vergleich zur Streaming- oder On-Demand-Nutzung eigentlich ein etwas Kleines ist. Und daher gibt es auch noch wenig genuines Podcast-Produkt, sondern ist im Wesentlichen auch in Österreich das erfolgreichste, sind unsere von unseren klassischen Programmen abgeleiteten Podcasts. Wo ich die Chance für Podcasts sehe, ist, dass es einerseits gelingen kann, spezielle in bestimmten Bereichen Premium-Produkte neu zu definieren. Das kann im Bereich Feature oder so sehr wohl sein, wo es eben über mehrere Folgen und Serien zum Beispiel geht oder auch im Hörspiel. Aber das Entscheidende ist der Longtail. Wir haben nur 24 Stunden Programme und in denen senden wir vielleicht 7 oder 8 Stunden jeweils neuen Content und sind da sehr limitiert. Und der Vorteil von den großen Plattformen, die sich entwickeln, ist ja, dass die einen immensen Longtail, also eine unendliche Vielfalt von Produkten haben, wo sie auch auf sehr kleine Zielgruppen eingehen können. Das ist natürlich jetzt dann schwer, auch finanziell zu stemmen, aber man hat jedenfalls nicht mehr diese Beschränkung, die wir durch unser klassisches Radio- oder im Videobereich Fernsehschema gegeben hat. Und da könnte Neues entstehen.
Es kam eine Frage, auch von einer Landsfrau von Ihnen aus dem Publikum, wie denn europäisch gedacht wird in der EBU. Der Österreichische Rundfunk ist Mitglied und klar ist, es gibt Sprachschwierigkeiten, aber es gibt natürlich auch mehrsprachige Produktionen. Man tauscht sich schon seit Jahren Hörspiele aus, die prämiert werden. Wäre es irgendwie dann doch denkbar, eine europäische Plattform mal anzuschieben von Seiten der EBU oder ist das unrealistisch, weil das so viele Ressourcen verschlingen würde, dass das nicht praktikabel wäre?
Also ich habe mich auch da in der EBU sehr darum bemüht, aber das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil jeder hat genug mit seinen eigenen nationalen Problemen zu tun. Es gibt regulatorische Fragen. Man muss auch zugeben, wir sind schon relativ spät dran und jetzt zu sagen, jetzt machen wir ein EBU-Netflix, das würden wir uns ja ein bisschen lächerlich machen, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, wenn, geht es aber genau darum, und das wäre jetzt wieder im... Insofern fand ich das schon einen interessanten, sozusagen einen interessanten Diskussionsbeitrag, der da vorhin war. Im Audiobereich ist ja alles jetzt einmal auch von den Kosten her überschaubarer. Ja? Also es wird jeder Radiodirektor auch sagen, er hat zu wenig Geld, das ist klar, aber jetzt von den Pro-Minuten-Kosten. Und dass man hier einfach auch intensiver zusammenarbeitet, sich vor allem auch austauscht, sich Best Practices anschaut und dort, wo es gute Ideen gibt, auch überregional produziert. Jetzt möglich im deutschsprachigen Raum haben wir sogar auch keine Sprachbarriere, aber es gibt sicher auch Möglichkeiten, hier auch Sprachbarriere überschreitend etwas zu tun. Das ist sozusagen die größte Audio-Plattform Europas, die haben wir in der EBU, das ist der EBU Music Exchange, wo ich weiß nicht wie viele tausend Stunden Konzerte und Oper im Klassikbereich unter allen 60 Radiostationen, also Radiosendern, die wir da haben, sehr, sehr intensiv getauscht werden. Und daher, glaube ich, gibt es auch da Möglichkeiten.
ARD und ZDF denken sehr laut darüber nach, ihre Mediatheken so komplementär zu gestalten, dass wenn man in der ARD-Mediathek etwas vom ZDF sucht aus Versehen, dass man es trotzdem angeboten bekommt und man zu einer kleinen öffentlich-rechtlichen Supermediathek wird. Können Sie sich vorstellen, dass die ORF-Thek da, also die Mediathek ihrer Angebote da vielleicht mit reinrutscht und dass man dann so eine Art tatsächliche Dreisat-Mediathek hat? Wenn man noch die Schweizer mit dazu holt?
Ja, kann. Also ich glaube, da sind wir das geringere Problem, als wenn einmal ARD und ZDF da eine gemeinsame Plattform haben, dann können wir gerne da auch dazukommen, die ja durchaus unterschiedliche Strategien, soweit ich das verstehe, auch haben. Wie arbeiten sie mit Drittplattformen zusammen und wo lizenzieren sie ihren Content etc.? Aber die klassische Mediathek, das ist ja nur eine Erzählform, die neue, wo schon ich etwas seltsam finde, dass es jetzt einen privaten Anbieter gibt, der von allen unseren Mediatheken den Content sozusagen absaugt und dann verweist, also schon, dass man zugreift immer auf den eigenen Plattformen, aber letztlich sozusagen eine scheinbar gemeinsame Oberfläche bildet.
Na gut, das ist, glaube ich, das Zugeständnis an die Produzenten, die nochmal zusätzlich auch Geld verdienen wollen, um auch bestimmte sehr große Projekte refinanzieren zu können, ja, auf diese Art und Weise.
Ja, aber das muss man jetzt dann auch bei den Produzenten wieder einspeisen, dass das als Finanzquelle nicht wirklich dienen kann, weil ja wir das Problem haben werden, wir werden mit unseren Plattformen, also Mediatheken oder wie auch immer, kommerziell nicht mit den großen Plattformen mithalten können. Und wenn Netflix oder Amazon oder Apple jetzt in Zukunft hier mit diesen massiven Geldern und ganz anderen Refinanzierungsmöglichkeiten einsteigen, dann können wir nur mit Inhalten dagegen setzen, wenn auch Produzenten verstehen, dass es natürlich die Hauptrefinanzierung über das klassische Fernsehprodukt geht und die digitale Finanzierung nur eine marginale Zusatzfinanzierung sein kann, sonst wird das nicht funktionieren.
Lassen Sie uns zum Abschluss dann nochmal jetzt weggehen von diesem aktuellen Thema Podcast versus lineares Radio. Sie hatten gerade wieder eine Wahl. Ist die Konstellation jetzt so, dass Sie sagen, im ORF geht nicht mehr alles so wie vor 2 Jahren, als die FPÖ noch sozusagen an der Seite der ÖVP stand?
Naja, sie stand ja bis vor 6 Monaten und es ist ja auch noch gar nicht ausgeschlossen, dass das nicht wiederkommt. Also das muss man schon sagen, das ist jetzt einmal...
Aber es gab diese Zäsur gewaltig im Sommer, wo ich glaube, der ORF mal richtig durchgeatmet hat.
Ja, aber ich habe auch damals, glaube ich, schon bei unserem letzten Gespräch gewarnt, dass man sagt, so jetzt ist auf einmal alles anders, weil erstens kann die gleiche politische Konstellation wiederkommen und dann wird man dort aufsetzen, wo man vor Ibiza gestanden ist. Und dann hat man also wieder Diskussionen zu führen, die man ja auch, wie soll ich sagen, gewinnen kann. Aber natürlich ist es so, wenn eine rechtspopulistische Partei an der Regierung sehr maßgeblich beteiligt ist, die fast ihr Hauptziel eine Zeit lang ja war, die Einschränkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich schwerer tut, als wenn die Grünen oder Sozialdemokraten mit den Konservativen an der Regierung sind.
Aber ich entnehme Ihren Worten, Sie gehen Ihren Weg, unabhängig wie die Stürme in Österreich sind.
Na, wir sind insgesamt jetzt durch das letzte Jahr sehr gestärkt, weil je größer die Debatte über den ORF war, desto mehr hat die Bevölkerung gemerkt, wir gehen eben unseren Weg und sind eine verlässliche Informationsquelle, wenn es jetzt so um die Information geht. Und sind es auch durch alle Stürme geblieben. Und gerade in Zeiten wie Wahlen, jetzt die letzten Wochen und Monate, haben wir x-mal ein Millionenpublikum erreicht. Und das hat auch bei der Politik jetzt quer über alle Parteien ein bisschen zum Umdenken, meine ich, geführt, dass man gesehen hat, es ist schon auch für die Politik wichtig, dass es eine von den einzelnen Interessen unabhängige Plattform gibt, wo man ein Millionenpublikum erreicht. Und dort findet dann die Debatte statt. Wir hatten im letzten Wahlkampf, vor allem auch durch das Alter unserer maßgeblichen Politiker, hat es ja geheißen, noch nämlich vor 2 Jahren, es gilt eh nur mehr Social Media und man braucht klassische Medien gar nicht mehr und macht sich irgendwie das alles selbst. Und jetzt hat man gesehen, du erreichst nie 2 Millionen Menschen gleichzeitig mit einem Thema, auch wenn du manchmal kritisch gefragt wirst oder das hinterfragt wird, was du sagst, aber du kannst zumindest deine Argumente bringen. Und insofern, glaube ich, wird auch selbst wenn die ÖVP-FPÖ-Konstellation kommt, so ein Zerschlagungszugriff ist unwahrscheinlicher geworden. Weil das auch sowohl die internationale Reaktion, dass sich nicht gleich am Beginn dann einer solchen, dann möglicherweise auch wieder umstrittenen Geschichte wird einhandeln wollen, aber auch, weil man gemerkt hat, das wollen die Leute, wie man so schön sagt, in Österreich auch nicht so, weil sie wollen einen funktionsfähigen ORF.
Und da kann möglicherweise auch noch zusätzlich der Preis des Prix Europas helfen, europäischer Journalist des Jahres Armin Wolf.
Ja, das war, glaube ich, auch, hat uns auch in den vergangenen 2 Jahren schon geholfen, dass es klar war, dass das, was hier rund um den ORF passiert, auch international gesehen wird und dass das auch geschätzt wird und dass die internationale oder europäische Öffentlichkeit, sage ich hier, sehr genau hinschaut. Und das hat zumindest bei Teilen der früheren Regierung, also beim maßgeblichen Teil schon gewirkt, weil man dort schon bedacht ist darauf, dass Österreich nicht jetzt in Richtung Ungarn zum Beispiel abdriftet.
Vielen Dank für das Interview.
Danke.